Was für Zeiten. In gefühlt rasender Geschwindigkeit verändert sich unser aller Wirklichkeit.
Jeden Tag ein neues Thema.
Jeden Tag ein neues Fragezeichen.
Podcasts, die uns die Fakten versuchen zu erklären.
Und Podcasts, die uns alternative Fakten versuchen zu erklären.
Von jetzt auf gleich müssen wir alle mit ständig neuen Realitäten zurechtkommen.
Aber wie machen wir das?
Wohin mit dem Gefühl der Ausweglosigkeit?
Wohin mit der Beklemmung, den Sorgen, der Unsicherheit, der Angst?
Wie können wir uns auf all die großen Veränderungen einstellen?
In diesem Podcast wollen wir, Carol und ich, Jule, diesen Fragen nachgehen.
Willkommen bei Resonanzen und unserem Versuch einer emotionalen Verarbeitung.
Hallo, ihr lieben Hörerinnen und Hörer. Heute setzt der wunderbare Carol einmal aus, aber dafür gibt es einen tollen Ersatz, den Ingo, der schon mit uns das Thema Realitäten vor ein paar Wochen besprochen hat. Der wird den Carol heute ersetzen. Und so kommt es auch wieder zu einer weiteren Cross-Podcast-Folge, denn sie wird sowohl im Resonanzen-Podcast als auch bei Schrödingers Katze hochgeladen und veröffentlicht werden. Ja, und heute sprechen Ingo und ich. Hallo Ingo, by the way.
Hallo Julia, und ich freue mich, mit dir heute im Talk zu sein und begrüße also hier mit Pendant die Julia.
Genau, und wir sprechen heute über Europa. Wir nehmen diese Folge am 3.4.24 auf. Das bedeutet, in 64 Tagen geht es los mit der Europawahl. Und anlässlich dessen gibt es keinen besseren Zeitpunkt, so finde ich, um jetzt mal über Europa zu sprechen. Und ich dachte, ich starte mal kurz mit einer kurzen Zusammenfassung zur Europäischen Union, sozusagen mit einem, was bisher geschah oder so, um alle auf den gleichen Stand der Dinge zu bringen, weil ich habe so gemerkt im Vorfeld, dass auch in meinem Umfeld die Leute irgendwie viele Sachen gar nicht mehr im Kopf haben und so weiter. Dann habe ich gedacht, ich mache mal so ein paar kurze Sachen dazu. Und zwar, eigentlich ist die Geschichte der Europäischen Union ja schnell erzählt. Fangen wir in den 40er Jahren an, also in den Nachkriegsjahren. Deutschland hatte ein zweites Mal Europa in Schutt und Asche gelegt. Gleichzeitig zog der Ost-West-Konflikt auf mit der Sowjetunion auf der einen und den USA auf der und Großbritannien auf der anderen Seite. Es bestanden natürlich sehr unterschiedliche Ideen, wie es mit dem kaputten Europa weitergehen sollte. Zudem hatte man eben die Erfahrung gemacht, dass Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg in nur popligen 20 Jahren wieder voll kriegstüchtig war. Gerade ja die Franzosen auch schmerzhaft erfahren, und so mussten zwei Fragen beantwortet werden. Wie konnte der Westen trotz eines teilweisen Rückzugs amerikanischer Truppen genügend Stärke aufbringen, um gegen die Sowjetunion und eine mögliche Bedrohung durch sie bestehen zu können? Und wie konnte Deutschland in ein solches Konzept eingebunden werden, ohne seinerseits zur Gefahr für die Nachbarn erneut zu werden? Und ja, dann schlug 1950 der französische damalige Außenminister Schubert den Plan vor, Kohle und Stahl als Grundlage der Wirtschaft gemeinsam zu verwalten, um zu verhindern, dass ein Land unbemerkt wieder aufrüsten konnte. Das ist die sogenannte Montanunion, die daraus vorgegangen ist. Und Konrad Adenauer erkannte darin eine Chance, sich mit den europäischen Völkern auszusöhnen, und so kam es dazu. Belgien, die Niederlande, Luxemburg und Italien schlossen sich dieser Montanunion auch an, die dann 51 vereinbart wurde und 52 in Kraft trat. So fing das also an, und ungefähr parallel zu dem hatte sich der Europarat mit Sitz in Straßburg gegründet, bestehend aus damals 10 Nationen, um durch eine Zusammenarbeit der Staaten für Frieden, Demokratie und Wohlstand beizutragen. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Moment, denn leider und meiner Meinung nach liegt hier bereits der erste Bug sozusagen, schaffte man es nicht, sich auf eine Souveränitätsübertragung von den Nationalstaaten auf den Europarat zu entschließen, sozusagen, ja. Das wurde damals durchaus diskutiert, aber man konnte sich da nicht drauf einigen. Und ich stelle mir dann immer vor, also man stelle sich das nur vor, es wäre damals anders ausgegangen. Dann wären wir jetzt schon seit mehr als 70 Jahren die Vereinigten Staaten von Europa oder sowas, ja. Und ich kann da echt nur mein größtes Bedauern zum Ausdruck bringen, dass diese Diskussion damals anders ausgegangen ist. Denn ich finde, wir sind da heute weiter entfernt von als je zuvor und kommen ja später nochmal drauf. Ne? Mhm. Aber das habe ich jetzt auch nochmal so im Nachlesen dazu, habe ich gedacht, wow, das wurde da echt diskutiert, ne? Also ernsthaft diskutiert. Gut, man kann das alles genauer auf der Seite der Bundeszentrale für politische Bildung nachlesen. Da gibt's jetzt etliches noch zu erzählen, das lasse ich aber. Wir verlinken das mal. Ich fand es total interessant, kann ich echt nur empfehlen, sich da mal, weiß nicht, 10 Minuten Zeit zu nehmen oder eine Viertelstunde und das nochmal nachzulesen. Das ist wirklich total cool.
Ja, also wenn ich kurz schon, also ich danke dir für die hervorragende Einführung.
Er ist noch nicht fertig, aber Ingo, hau rein. Ah, nee, dann, Quatsch dazwischen.
Dann danke ich dir für die Zwischensumme. Ja. Hatten wir ja bei Realitäten auch strukturell gut reingehauen jetzt. Ich hätte trotzdem an der einen Stelle was zu sagen, wenn die das 52 beschlossen hätten, ne, mit dem kompletten Föderalismus-Ding, ne? Ich glaube erstens nicht, dass man sowas übers Knie brechen kann, auch nicht nach so einem Krieg. Ich denke, dass das ja Dinge sind, die wachsen müssen. Ne? Also es ist eine autopoietische Funktion sozusagen. Es muss alles entstehen und aufgebaut werden. Und es ist sehr schwierig, glaube ich, über Nacht sowas zu gründen in dem Sinne. Ne? Also dass das dann auch wirklich einen Erfolg hat. Dann wären wir heute vermutlich auch schon eher auch nicht an dieser Stelle, wo wir uns hin wünschen würden mit diesem gemeinsamen Europa, was ich tatsächlich, ehrlich gesagt, schon immer sehr skeptisch betrachtet habe, weil es einerseits natürlich einen geostrategischen Vorteil hat. Hier Brzezinski, da komme ich noch zurück, ne? Brzezinski mit Chessboard und Mackinder zum Beispiel, ne? Und glaube ich, in den Anfang des 20. Jahrhunderts, die zentrale und strategische Lage Europas ja besprochen hat. Eben gerade die Frage der Aufrüstung, die Frage der Bedrohung und die Frage dann auch der späteren EWG, ne, der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. Ja. Das heißt, ich bin und stand der Sache schon immer sehr, naja, skeptisch ist wieder so ein Wort, ne? Das muss man wieder vorsichtig sein, ob man das sagen kann, aber ich stehe der Sache schon immer auch etwas skeptischer gegenüber, weil ich glaube, dass die globalisierte, aber das kann man auch erst im Nachhinein feststellen, das ist sozusagen ein Postgedanke. Ich glaube, dass die Globalisierung an sich, und die hätte es ja auch so gegeben, ja, sehr wahrscheinlich, ne, so dazu führt, dass wir am Ende aber Tribalisierungseffekte haben.
Das heißt, erleben wir ja auch, ne?
Ne, das, was gerade stattfindet, ist ja im Grunde eine Deglobalisierung, parallelgesellschaftlich, ne? So betrachtet auch, dass Leute immer mehr wieder zurück auf ihre Kommunen, Dörfer, Regionales zurückgreifen und eben nicht mehr den gesamten, so wie auch in der paneuropäischen Idee vorhandenen europäischen Gedanken in sich trägt. Weil ich glaube auch, dass in der Politik, nach meiner Erfahrung und auch nach dem, was ich sozusagen hier und da gelesen, gehört oder verstanden habe, vielleicht auch, wobei ich damit sehr sparsam umgehen will, was ich da noch verstanden habe. Ja. Weil ich glaube auch, dass die Distanz zur Entscheidungsebene vom sogenannten Bürger, Citoyen, zur Entscheidungsebene, dass die Distanz ein großes politisches Konzept nahezu unmöglich.
Aber würdest du?
Aber da können wir nachher nochmal.
Ja, ja, ich denke dann halt, ja, aber ich verstehe genau, was du sagst. Und wir erleben das ja auch, ne, mit diesem völligen Rückzug in Nationalstaaten und daher ja auch der fast überall stattfindende Rechtsruck, den wir allenthalben erleben, ja. Ist ja genau das. Aber ich frage mich halt, ob das in dieser Form passiert wäre, wenn damals die Würfel anders gefallen wären, weißt du, wenn wir irgendwie in einem viel stärkeren europäischen Wir groß geworden wären, jetzt schon 70 Jahre. Ja? Das ist eben die
Frage. Das heißt, Jagda Lea ist, die Würfel sind
gefallen. Sind sie, ne? Aber als ich
sie wären.
Ne? Aber es hätte ja auch anders ausgehen können.
Ja, das stimmt.
Na? Und ich gebe dir recht, ja, also es ist natürlich, schließt das, oder kann man nicht sehen, ob es nicht trotzdem diese Rückwände in Nationalstaaten gegeben hätte, ein Zerbrechen einer damals vorhandenen anderen Entscheidung. Aber ich fand es irgendwie, ich finde es einfach einen derartigen traurigen Zustand aktuell, dass ich so, als ich das nochmal mir so klar machte und nochmal so nachlasse, habe ich so gedacht, boah, ne, was für einem anderen Punkt könnten wir sein?
Naja, retrospektiv betrachtet gebe ich dir ja recht, wenn du die gegenwärtige ideologisch-politische Situation betrachtest, dann könnte man sich sozusagen diesen Naturalismus ex post wünschen. Mhm. Ne? Aber es ist ja nicht so. Also es ist ja damals nicht so gewesen. Wobei ich sagen muss, dass eben auch die konservativen Kräfte, nenne ich die jetzt mal, konservative, ja, wie auch immer, Strömung, in dieser Zeit, in den 50er Jahren, und die waren ja alle sozusagen nachkriegskonservativ, so tatsächlich bis zum hin Antisemitismus, Anti-Zionismus, das war ja alles noch da, weil die Entnazifizierung hat ja gar nicht funktioniert, das ist ja, ne, die kam ja dann erst überhaupt, wenn zum Gehen in den 70er, 80er Jahren, also eher ist da gar nicht viel passiert. Ja, ne?
Wenn überhaupt.
Trauriger Streit, was man da alles brauchte, die Kasernennamen hießen noch bis in die 2000er, waren die noch nach deutschen Generälen. Also ich meine, das sind ja schon Aspekte und Parameter.
Aber auch das wäre ja vielleicht anders verlaufen.
Ja, aber dann reden wir sozusagen einerseits über die Fiktion Europa, währenddessen wir andererseits ja das Konstrukt Europa haben. Ja. Und da müssten wir uns beide einigen, weil ansonsten läufst du sozusagen in die Einrichtung.
Nee, ich wollte auch gar nicht weiterlaufen, aber ich habe...
Nee, ich will dich nicht
und nee, also ich will dich nicht. Ich wollte es bremsen, einfach nur nochmal so, weil es mir selber überhaupt nicht mehr so klar war, ja, dass es damals diese ernsthafte Diskussion gab. Ich war so irgendwie so getoucht davon, ne, und dachte so, wow, irgendwie, stell dir das bitte vor. Aber was tun wir jetzt nicht? Ich sehe ein, das ist zu viel. Ich würde jetzt einfach einen großen Zeitsprung machen, den man selber nachlesen kann. Also es ist dann natürlich in den darauffolgenden 30 Jahren ein Staat nach dem anderen, wie wir ja alle wissen, immer so gesagt, ich will auch noch mitmischen und ich will auch noch mitmachen und so weiter. Und ich mache jetzt mal weiter 1992, denn dann tatsächlich gab es die Gründung der Europäischen Union, ne? Damals bestehend aus 11 Staaten. Und Mitte der 90er bestand die EU dann aus 15 Staaten. Also das ging dann los, ne? Dass immer ein Land nach dem anderen sagte, wir auch. Heute sind wir ja schon bei 28 Staaten. Ne? Welche Kriterien sollte für eine Aufnahme erfüllt werden? Da gab es dann diese Kopenhagener Kriterien und nach denen sind Rechtsstaatlichkeit, Demokratie sowie eine marktwirtschaftliche Wirtschaftsordnung, Grundvoraussetzungen für Beitrittskandidaten. Das war bis heute so, ne? Und ja, was war die politische Idee? Die Idee, also hinter Europa meine ich jetzt, ne? Da ging es um, ist natürlich vielschichtig, ja. Ich kann jetzt auch nicht jeden Pup und Pap nennen dazu. Da gibt's ja endlos dicke Papiere zuzulesen. Aber zusammengefasst ging es halt einerseits um Frieden und Stabilität, ja. Also die Idee war eine europäische Einigung zu schaffen für dauerhaften Frieden und Vermeidung von Konflikten und so weiter. Und diese wirtschaftliche Zusammenarbeit und Integration, dann noch so Sachen wie soziale Gerechtigkeit und Solidarität, kulturelle Vielfalt und Zusammenarbeit und so weiter und so fort. Und das, würde ich sagen, ist auch so ungefähr das, womit ich aufgewachsen bin. Das ist so die Idee und das Bild, das ich so hatte in meiner Jugend und noch in den Studienjahren und so. Also es war mir so, ist mir so ganz vertraut, ne? Dass dann plötzlich, weiß nicht, wie das bei euch so war, aber bei uns gab es dann andauernd irgendwelche, diese ganzen Geschichten mit deutsch-französischer Freundschaft und dann wurden die Schüler hin und her ausgetauscht und so weiter und so fort. Dann
hatten wir auch deutsch-sowjetische
Freundschaft. Ich hatte deutsch-sowjetische Freundschaft, ja, ja klar. Also hier war das DSF, eben natürlich mit den Franzosen ganz dicke so, ne, und mit den Amerikanern so, ne.
Ja, ja. Amerika-Brücke auch schon.
Ja, gab es bestimmt schon.
Ich frage für die Bilderberg.
Ja, okay, das war einmal das. Und parallel dazu gibt's ja noch, würde ich ganz kurz noch einfließen lassen, Schengen. das Schengen-Abkommen, ist ein Übereinkommen zwischen mehreren europäischen Ländern, das die Abschaffung der Grenzkontrollen an den Binnengrenzen dieser Länder vorgesehen hat oder vorsieht weiterhin und die Schaffung eines gemeinsamen Raumes ohne Grenzkontrollen und so weiter, ne? Kennen wir ja. Also das, ich kann mich auch noch ganz genau, ich wohne ja im Ruhrgebiet, ne? Sehr nah an der belgischen und an der holländischen Grenze. Und ich kann mich genau erinnern, wie das früher war. Total aufregend, ne? Der Grenzbaum und dann Pass rauskramen und so weiter und so fort. Und dann plötzlich war das alles weg. Es war alles weg, ne? Man fuhr im Pferd einfach hier so durch.
Stell dir das mal aus meiner Sicht vor.
Ja, klar. Da kommen wir gleich noch zu. Das ist ja noch mal viel, viel krasser. Das ist ja
noch mal ganz andere Grenzen und ganz andere Grenzbäume.
Natürlich, ja. Auf jeden Fall, jetzt am Ostersonntag sind Bulgarien und Rumänien dem Schengen-Raum beigetreten. Ja, aktuell gehören nun 25 der EU-Mitglieder sowie Island, Liechtenstein, Norwegen und die Schweiz dem Schengen-Raum an. Und ja, die Länder waren zwar schon 2007, also Bulgarien und Rumänien 2007 der EU beigetreten, aber es hat dann eben trotzdem auch noch so ziemlich lange gedauert, wie man ja sieht, bis nämlich vor einer Woche, bis die tatsächlich auch diesem Schengen-Raum beitreten konnten. Also auch da sind die Regularien streng. Ja, und dann würde ich gerne noch zwei Sätze zur NATO sagen, die in dem Zusammenhang ja auch viel diskutiert und wird. Und deswegen sage ich da auch noch ganz kurz was zu. Ist ja ein politisch-militärisches Bündnis, das 49 gegründet wurde. Und die besteht jetzt aktuell aus 32 Mitgliedstaaten, hauptsächlich aus Nordamerika und Europa. Und das Hauptziel der NATO ist es, die Sicherheit und Verteidigung der Mitglieder zu gewährleisten, ne? Das erleben wir ja jetzt, diese Diskussion pausenlos. Zu den wichtigsten Prinzipien der NATO gehört diese kollektive Verteidigung. Was bedeutet, dass ein Angriff auf ein Mitgliedsland als Angriff auf alle Mitgliedsländer betrachtet wird und ja, dann eben gemeinsame Verteidigungsmaßnahmen ausgelöst werden. Und das war eigentlich für die europäische Sicherheitsarchitektur die entscheidende Kraft, ja? Und die hat sich seit ihrer Gründung natürlich auch weiterentwickelt, um den geopolitischen Herausforderungen gerecht zu werden. Und auch gerade heute treffen sich wieder alle NATO-Mitglieder und wollen eigentlich gerade ein 100-Milliarden-Paket für die Ukraine für die nächsten kommenden 5 Jahre verabschieden, bestehend aus Waffen und Zubehör, um auch die nächsten 5 Jahre der Ukraine ihren Krieg zu ermöglichen. Also so ist es heute. Kann ich am Schluss noch was zu sagen? Und ja, jetzt können wir gleich, kommst du gleich zum Zuge, weil
die, du weißt es schon,
ja. Die NATO hat ja im Laufe der Jahre verschiedene Veränderungen durchgemacht, ja, um sich diesen geopolitischen Realitäten anzupassen. Und eine Realität davon war natürlich das Ende des Kalten Krieges, der Zusammenbruch der Sowjetunion und des Warschauer Pakts in den späten 80ern und frühen 90er Jahren. Und das führte für die NATO natürlich zu einer grundlegenden Umgestaltung, ne? Die Organisation musste ihre Rolle, eigentlich muss sie sie ja bis heute neu definieren, da der Hauptgegner plötzlich nicht mehr da war. Also dachte man zumindestens, ne? Und das ist ja eigentlich was, was du, wozu du viel mehr erzählen kannst, wie du das eigentlich als in der DDR geborener Mensch erlebt hast.
Naja, wie habe ich das erlebt? Es gab ja in dem Sinne für uns nicht Europa, ne, sondern den Westen.
Den Westen, ja.
Ne, geografisch waren wir natürlich der Westen. Ne? Also wir nannten uns auch Schaufenster, das gab da so ein geflügeltes Wort, auch beim Militär, Schaufenster.
In den Westen, oder?
In den Westen. Und zwar Schaufenster des einmal RGW und des, aber bei uns hieß es sozusagen des Warschauer Pakts. Weil das war ja sozusagen das Gegenüber zur NATO.
Ja.
Im Westen. Ja. Und Für uns war das der Feind, kann ich also nur auch aus eigener Erfahrung beschreiben. Es war üblich, dass wenn die NATO-Flugzeuge, Airbags-Beobachtung und so weiter, die Westgrenze, also zur Bundesrepublik, beflogen, in einem gewissen Abstand zur Grenzlinie sozusagen, dann starteten bei uns in allen jeweiligen Regionen bei den Flugplätzen, die ja auch immer sozusagen bei den Militärflugplätzen überlappend waren, auch gleichzeitig die MiG und Sukhoi-Flugzeuge und flogen parallel immer mit. Und es kam da schon zu schweren Grenzauseinandersetzungen, auch mit, was ist das, Dänemark da oben an der Ostsee und so. Also das war keine einfache Geschichte. In der DDR wurde das sehr kritisch beobachtet. Ne? Also dieser europäische Prozess wurde auch gar nicht groß thematisiert. Das war bildungsmäßig überhaupt kein Thema. Weil ja, und hier komme ich nochmal auf Mackinder und Brzezinski zu sprechen, was nach dem Grand Chessboard es ja kein einheitliches Europa aus unserer Sicht gab. Also das wurde ja nicht diskutiert, weil es sozusagen geografisch überhaupt nicht da war. Also geografisch, schon geografisch, aber geostrategisch sozusagen völlig.
Aber ideologisch doch.
Ideologisch gehörten wir dem RGW an, Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe.
Ja, ihr und wir, was waren wir sozusagen für euch?
Ihr wart immer der Feind,
alles Feind.
Es gab überhaupt keine Differenzierung, da wurde auch nicht über Europa geredet, das war der Westen.
Das war einfach alles der Westen, genau.
Es war alles der Westen und alles, was aus dem Westen kam, war schlecht. Und die Menschen auch. Und so jetzt sage ich auch, das ist nicht alles Gold, was glänzt. Das haben wir mit der Wende auch erfahren, das ist klar.
Was? Aber nein, Klatsch.
Also, ich mache alles zu Gold, was glänzt.
Das ist so toll geworden.
Nee, blühende Landschaft. Ja. Nein, also ich will weder das schlecht noch gut machen und die DDR schon mal gar nicht, weil das auch ein System ist, was mir selbst im Nachhinein währenddessen schon auch immer wieder irgendwie kritisch aufgefallen, obwohl ich natürlich auch mittendrin steckte und Parteizugehörigkeit und den ganzen Rödel, das hat man alles gemacht. So. Aber im Nachhinein betrachtet ist es natürlich überhaupt nicht so nach dem Motto, früher war nicht alles schlecht. Nee. Ne? Das kann ich auch nicht teilen. Also das ist so, aber ich bin grundsätzlich auch eher, anarchistisch will ich nicht sagen, aber zumindest habe ich mit Hierarchien wenig am Hut und auch nicht mit Staatsstrukturen. Etatismus ist mir sowieso ein Gräuel in gewisser Weise, weil es immer wieder zurück in die Nationalstaaten führt. Aber wir haben in der DDR kein Europa erlebt. Wir waren weder in einem Aufbruchprozess dahingehend, noch in einem Denkprozess das betreffend. Wir waren einfach, also das bei uns sah so aus und so hat man auch gedacht, also immer so weiter. Also die nächsten 2000 Jahre DDR war
vorprogrammiert,
vierte Etappe des Sozialismus und auf dem Weg zum Kommunismus. Das waren so unsere Lehren, so im wissenschaftlichen Marxismus, den Leninismus, wissenschaftlicher Kommunismus, WK, wurde uns das auch so erklärt. Also das war für uns, das stand also für ganz wenige Menschen die Frage im Raum, ob das mal endet. Und von einem einig Deutschland schon mal gar nichts. Das war sowieso kein Thema. Das wurde dann natürlich mit dem Nationalsozialismus begründet, ist klar. Zumal ja die DDR ein streng antizionistischer sozusagen Staat. Also es war also Antisemitismus war so verhohlen, sagen wir mal, der war da. Ne, der wurde dann so begrenzt auf einen Nazi pro Stadt. Das war so die öffentliche Wahrnehmung, würde ich sagen. Da gab es immer so diesen einen, auf den sich alles konzentrierte, aber dass das sozusagen schon systemisch verwurmt war mit diesem Antizionismus, das da gar nicht mehr groß thematisiert. Wobei allerdings, und das muss man auch sagen, in dem Zusammenhang möchte ich es auch gerne erwähnen, auch wenn es jetzt nichts mit Europa per se zu tun hat, nach dem Krieg die DDR natürlich für viele Jüdinnen
Zufluchtsort,
und Juden ein Zufluchtsort war tatsächlich, die ihren Weg aus der Nachkriegsordnung, Unordnung, aus der Nachkriegsunordnung nach Amerika gesucht hätten, dort von McCarthy verjagt nach Russland oder umgekehrt von Russland nach zu McCarthy und im Ergebnis als kommunistische Jüdin
bei euch gestrandet sind.
Gestrandet sind, weil sie ja in gewisser Weise ja auch gebrandmarkt wurden und stigmatisiert waren.
Total.
Und mussten ja dann irgendwo hin. So, ja. Ne? Die kriegten sie sozusagen hier zwei Staatsbürgerschaften. Das war sozusagen ein bisschen auch elitär dann organisiert. Also da will ich mich über die Ideologie und Philosophie sozusagen der, wie heißt das, des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands nicht weiter auslassen. Aber das muss man der DDR zumindest in diesem einen Punkt zugute halten.
Ja, es gibt bestimmt auch noch zwei, drei andere Sachen, die man der DDR zugute halten kann, aber ja.
Ja, stinkende Mopeds, die Hessen, ich mach das kurz mal so. So ganz übel Zeug. Also.
Aber das Frauenbild war super und so weiter. Also es gab ja schon auch gute Sachen in der DDR.
Das Frauenbild war super, wobei ich eben auch sagen muss, ich habe auch da noch meine Bedenken, was das im Nachhinein auch betrifft, das so zu betrachten, dass die werktätige Frau mit der Doppelbelastung auch nicht viel besser dran war. Ne?
Nein, aber es war wenigstens gleichberechtigt beschissen, weißt du? Und das ist...
Ja, das stimmt schon, wobei wir natürlich auch hier muss man natürlich der DDR auch an der Stelle nachreden, dass der Konservativismus oder sagen wir mal die Cons der 50er im Westen, die haben ja bei uns bis in die 80er gehalten in der DDR.
Mhm.
Also die Grundeinstellung, die konservative Grundeinstellung war in der DDR nochmal um 20, 30 Jahre verzögert. Mhm. Also das hing vielleicht auch mit technologischen Fragen zusammen, weil wir weniger moderne Technik und so weiter, wir hatten ja keinen super Zugriff auf diese Dinge. Ja. Die Marktbandbreite im Bereich täglicher Bedarf war ja auch nicht unbedingt sehr groß. Und insofern hat sich natürlich das konservative Bild in der DDR sehr viel länger weiter durchsetzen können. Und das ist für sozusagen Frauen in der DDR nicht unbedingt das Nonplusultra gewesen. Mhm. Das würde ich jetzt mal so konstatieren. Wobei ich aber zu der Zeit auch sehr jung war und das nicht genau sagen kann, ob das auch aus der Sicht vor allen Dingen von Frauen so gewesen wäre. Da gibt es nur die einen Stimmen und die anderen Stimmen.
Ja, das stimmt.
Also so haben wir sozusagen Europa erlebt, um es zusammenzufassen, gar nicht.
Genau, und dann kam plötzlich ich stelle mir das auch so strange vor, also dann gibt's diese Wende und plötzlich ist man Teil des Konstruktes, nämlich auch Teil der NATO, die man noch einen Tag vorher als den Feind wahrgenommen hat und erlebt.
Ein sehr kompliziertes Feld übrigens, muss ich auch nochmal sagen, weil das natürlich staatspolitisch eine Kernaufgabe war.
Ja.
Ne? Also wie kriegen wir jetzt sozusagen das Militär, ne? 1990, 91, musste man gelegentlich in 89 zumindest mit Putsch-ähnlichen Zuständen aus Risiko Erwägungen heraus, jetzt nicht, weil es praktisch vielleicht so gewesen wäre, das würde ich ganz anders einschätzen, aber politiktheoretisch musste man schon irgendwie damit umgehen, dass man dort ein stehendes Heer sozusagen umbauen musste.
Absolut.
Und sozusagen in feindliche gegnerische Reihen zu
Wahnsinn
integrieren.
Eigentlich,
das ist ein hochkomplizierter Vorgang, mit der mit Sicherheit mit sehr viel Angst auch besetzt war.
In beide Richtungen wahrscheinlich.
In beide Richtungen auch Staats- und Regierungsgebieten, was dann natürlich dazu führte, dass also zum Beispiel sehr viele Offiziere der NVA, das weiß ich genau, weil ich darüber mal im Studium eine Abhandlung geschrieben habe und sehr viele Offiziere da also Sold verloren haben, Dienstgrade, um 1 bis 2 Dienstgrade.
Heftig.
Degradiert wurden, zurückgestuft in den Planstellen, was dazu führte, dass die also teilweise 20 Lebensjahre verloren haben, oder 10, weil sie sozusagen in ihrer Dienstordnung dann nicht mehr an dem Stand waren, wo sie mal waren. Der Status war einfach weg.
Ja.
Und das ist natürlich ein großes Problem, das sozusagen aus der militärischen Perspektive, Nationale Volksarmee und was mich als Bürger angeht, wie alt war ich damals? 23 oder so, 22, 23. Ich muss sagen, ja, man hat das natürlich Begrüßungsgeld, ne? West-Berlin, so der Klassiker, ne? Fährt da hin und dann fährt man mit dem alten, ich hatte lustigerweise einen alten Lada, einen Polizeilader damals. Und ja, wirklich. Und so wie die Wende kam, konnte man dann Polizeiautos kaufen.
Ja.
Also die wurden dann frei verkauft. So, und dann sind wir nach West-Berlin gefahren. Und haben vorher natürlich zu hören bekommen, dass wir da nicht mit dem Polizeiauto fahren dürfen. Und dann haben wir Garfield-Aufkleber auf die Polizei, auf die Schrift von dem Auto geklebt, ja. Da war noch die gesamte Soundanlage drauf. Es war so ein richtiger alter Polizeilader. Die nannten sich Löwe früher. Die hießen in ihrer Funksprache Löwe. Und wir sind mit dem Ding über den Kudamm gebrettert, ne, so. Und sind dann auch angehalten worden und gefragt worden, was ist das hier soll, wenn sie schon mit Volkspolizei-Auto durchfährt.
Habt ihr das geklaut, das Auto?
Ne? Ja, genau, das war so ein bisschen, das war alles sehr strange, aber wir waren damals eher in so einer, mein Schwager, der mit war, das war eher so Blues-Richtung und ich war sozusagen so ein bisschen, verpunkert und wir sind dann da über diesen Kurfürsten dann gedonnert und haben dann unser Beruhigungsgeld eingetauscht gegen Kassettenrekorder.
Aha, echt?
Ja, na klar, das war das Erste, was die Leute gekauft haben. Weil diese ganzen, wie hieß das, Kassettenrekorder mit Schallplattenspieler, das waren solche Würfel.
Ja, diese Türme.
Genau, die Türme, Schallplattenspieler, Kassettenrekorder, Radio unten drin und dann die Boxen an der Seite angesteckt. Genau. Ne? Will sagen, wir hatten eine konsumtionelle Orientierung zu dem Ganzen. Okay. Ne? Es gab sozusagen keinen
ideologischen,
der politischen, war uns erstmal egal. Zeit hatten wir es erstmal mitgenommen. Das ploppte dann erst so nach und nach auf. Es gab dann in den DDR Rockmusiken von Pankow bis die Punkbands WK13, Sando und so, Rotzkotz und Schleimkeimer, wie die nicht alle hießen. Und aber die bekanntesten von denen waren Silly.
Silly, die liebe ich.
Damals noch mit Tamperadanz, genau. Die das sozusagen auch thematisiert haben. Und das betraf natürlich unsere Generation damals, sagen wir mal im Schnitt zwischen 18 und 25, irgendwas 30. Und die haben natürlich, wir haben natürlich dann entsprechend da erst mitbekommen, worum es hier eigentlich
los ist.
Das haben wir gar nicht realisiert in den ersten Monaten. Ich habe dann zu der Zeit der Währungsunion bei der Sparkasse gearbeitet und da kann ich dir sagen, wir haben Geld in Säcken auf Wagen gestellt und nur noch gewogen.
Ach,
also
komm.
Das ist da, ja, doch, das ist nicht gezählt worden. Die Leute haben das Geld abgegeben, es wurde umgetauscht. Bis zu 2000 DDR-Mark 1:1. Gott, ja. Darüber als 1:2. Dann wurde das Schwarzgeschäft entstanden, dass man also mit Westgeld ankam und das umtauschte hier 1:10 dann teilweise noch. Mhm. Das waren ja auch die Kurse. Und der Rest wurde dann in großen Säcken auf Wagen gestellt, abgemessen. Also gemessen und gewogen und dann eingelagert und das war's.
Unvorstellbar.
Also ich weiß nicht, wie viel Milliarden Verlust oder Millionen Verlust da entstanden.
Sehr viel.
Ne? Und das, aber wie gesagt, wir haben diese Europa-Geschichte.
Und die NATO.
Auch im Westen, und die NATO als Feind und so. Und das war, es floss alles irgendwie ineinander über. Man muss sich ja auch vorstellen, die gesamten Studienrichtungen in der DDR waren ja auch ganz andere. Ne? Da hat's wissenschaftlichen Kommunismus als mehr oder weniger Pflichtbereich im Grundstudium, ne, und so. Und das ist alles sehr problematisch gewesen. Also eher unproblematisch problematisch, wenn du weißt, was ich.
Also so gut, dann kann man sagen, und zusammenfassend, sowohl die NATO musste ihre Rolle neu definieren an diesem Punkt, aber also natürlich auch alle möglichen ehemaligen Warschauer Paktländer.
Ja.
Ne? So, weil man sich ja irgendwie begegnen musste. Man musste sich aufeinander zubewegen. Aber wahrscheinlich war es wie immer, dass eigentlich es um ein Aufsaugen, infiltrieren und aufsaugen geht. Nein, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber ich stelle mir da,
also,
ist auf jeden Fall ein komplexer Prozess. Ja. Und es sind ja einige ehemalige Warschauer Paktländer sowie baltische Staaten inzwischen in der NATO.
Ja.
Und das diente natürlich oder dient ja auch besonders dazu, Stabilität und Sicherheit in Mittel- und Osteuropa zu fördern.
Na, hier muss ich nochmal einhaken, wenn ich kurz darauf lässt du mich.
Selbstverständlich.
Hast du Entschuldigung?
Nein, sehr gerne.
Ich halte grundsätzlich jeden militärischen Akt, ob Angriffs- oder Defensivstruktur, für nicht stabilitätsfördernd. Das muss ich auch sagen. Also ich halte nicht dem Gegner die andere Wange hin. Aber ich halte nichts davon sozusagen so auf der einen Seite. Ich verurteile grundsätzlich erstmal Armeen, ne, als Bestandteil einer zivilisierten, modernen Gesellschaft. So, das, weil die zeigen mir ja auch immer an, dass ich hinterfrage nicht die praktische Seite, sondern die theoretische Seite oder die staatsphilosophische Seite, zeigt ja auch an, dass wir im Grunde gar nicht weitergekommen sind in den letzten 500 Jahren oder was. Ja. Ne? Und deswegen bin ich zum Beispiel jemand, der sehr wohl die pragmatische Seite der militärischen Bündnisse in Ost wie West zunächst erstmal versteht.
Genau. Ich will das ja an der Stelle, Ingo, auch nur beschreiben. Ne? Ich will das gar nicht jetzt werten, sondern irgendwie erstmal zusammenfassen, wie die Situation dieser NATO irgendwie war und ist.
Ja.
Und zu dieser Zeit speziell eben, als da mal der eiserne Vorhang fiel. Ja. Also es gab für die NATO zu diesem Zeitpunkt eben eine große Umstrukturierungsphase, die sich bis ins Jetzt erstreckt, würde ich sagen, ja, weil immer noch wieder hier und da und dort Länder dazu kommen. Es gibt ja, die NATO wird ja auch größer und größer. Und zudem musste man sich aber zeitgleich in der NATO auch damit beschäftigen, dass neue Bedrohungen zumindest angegangen werden mussten, wie der internationale Terrorismus, ne, damit musste man sich beschäftigen, oder Cyberangriffe, ne, das war ja vorher natürlich noch nicht so ein großes Thema, das. Immer wieder musste die NATO deswegen strategische Konzepte und militärische Doktrinen irgendwie überarbeiten, ne, um sich diesen neuen vermeintlichen Bedrohungen anzupassen und effektivere Verteidigungs- und Sicherheitsmaßnahmen zu entwickeln. So versteht sie sich selber, ja? Ja, trotzdem gibt es ja eine große Kritik an der NATO. Die NATO ist seit ihrer Gründung eigentlich pausenlos Kritik aus verschiedenen Quellen ausgesetzt gewesen. Und einige davon können wir ja vielleicht auch kurz anschneiden. Das ist einmal diese Dominanz der USA, die sich ja auch gerade jetzt wieder als sehr problematisch erweist, ne, im Zusammenhang mit den Wahlen in den USA und so weiter und so fort. Dann wirft man natürlich auch der NATO verschiedene militärische Interventionen vor. Einige Kritiker werfen zum Beispiel der NATO vor, in verschiedenen, also richtig verwickelt zu sein in Interventionen, die höchst umstritten sind, wie zum Beispiel der Krieg in Afghanistan, der Libyen-Konflikt oder der Kosovo-Krieg, ja? Und Kritiker argumentieren, dass diese Interventionen zu zivilen Opfern geführt haben und in einigen Fällen zu einer Verschlechterung der Sicherheitslage ja nun auch definitiv beigetragen hat. Also damit muss sich die NATO sehr wohl auseinandersetzen mit dieser Kritik. Dann gibt es so Kritik an bestimmten Finanzierungsmechanismen. Und dann gibt es ja diese bestimmte 2% Klausel, die bestimmte Staaten immer nicht erfüllen und so weiter und so fort. Also das ist ja alles irgendwie im Moment auch vielen Bürgern bekannter als zuvor. Ja, durch den Ukraine-Krieg sind diese, oder auch durch Donald Trump schon, waren diese Fragen ja, haben die ja eine neue Weite oder Größe gewonnen in den Köpfen der allgemeinen Bürger. Ne? Das war vorher, glaube ich, gar nicht so auf dem Plan eines jeden Einzelnen. Ne? Also wir beiden können uns jetzt schon mal überlegen, finde ich.
Wie wird die NATO?
Ja, was hat es mit dieser Kritik auf sich? Ne, könnte man irgendwie sich schon nochmal vielleicht genauer angucken und.
Also grundsätzlich, wenn ich einhaken darf, dann würde ich sagen, dass man diese Kritik, die du jetzt genannt hast, grundsätzlich jedem militärischen Bündnis erstmal anlasten kann. Das gilt ja für jede Armee. Ne? Eine Armee muss sich Sicherheitskonzepte überlegen, sie müssen die asymmetrische Kriegsführung, symmetrische Kriegsführung, terroristische Aktivitäten, Platzsicherung und so weiter. Das sind alles grundlegend militärstrategische Erwägungen für jede Armee. So. Eine Armee kann ja nicht anders als eine Armee agieren. Das ist, da habe ich sozusagen eine Grundlage. Den Unterschied allerdings zwischen NATO und anderen Armeen auf europäischem beziehungsweise peripher europäischem Gebiet sehe ich in den Fragen der, und das wird auch eben wieder bei Mekane angesprochen, Frage der Seekriegsführung. Der entscheidende Punkt, und das ist es, warum ich nicht, weil ich Russland verstehen würde, darum geht's auch gar nicht in meinem Denken, das tue ich mit Sicherheit nicht, aber militärstrategisch betrachtet ist Russland in einem Nachteil, weil Russland verfügt über eine Landarmee, keine Seearmee zunächst. Ne? Also klar, U-Boote sind auch da. Aber wenn man sich alleine die Zahl der NATO-Flugzeugträger auf europäischen Gewässern im Süden ansieht, dann kann man durchaus nachvollziehen, dass die Russen sauer sind. Das jetzt mal nur, ich sage das ohne Wertung, es geht mir nicht darum, Recht, Unrecht. Ne? Mhm. Es geht jetzt wirklich nur darum, die Seekriegsform oder Seekriegsmilitär, was
Stärke,
ja bereits...
Stärke, meinst du, die Stärke?
Seekriegsstärke, was ja bereits auch schon nach dem Mittelalter, Engländer und so weiter, ne, bis Indien runter, eine Rolle gespielt hat, spielt auch in der gegenwärtigen NATO-Politik eine extreme Rolle, nämlich das Umkreisen europäischen Gebiets mit flexiblen beziehungsweise mit mobilen großen
Gerät.
Mit großem Gerät.
Mit großem Gerät.
Ja, wo ich dann auch viele Flugzeuge drauf tun kann. Ja. Und dann lasse ich die fliegen und ich kann die kann ich sozusagen quer durch ganz Europa, also um Europa rumschicken, ne? Und kann überall gucken und kontrollieren. Das macht natürlich die NATO erheblicher flexibel auch, ne? So, jetzt, also ich sag's immer noch ohne Wertung, ne? Das militärstrategisch wieder ein Vorteil, aber allerdings natürlich für die Russen ein Nachteil und für auch andere Anrainerstaaten um Russland ist das natürlich ein Nachteil, geht bis runter letztlich nach Korea, Japan, ne? Also das sind diese Fragen, die man da, wenn man sich die Karte anguckt, dann weiß man so. Das zweite, was ich für bedenklich halte, sind die flexiblen Partnerschaften oder Mitgliedschaften in der NATO. Das ist sozusagen die Stufe 4 der NATO-Doktrin, der neueren NATO-Konzepte oder Konzeption ist die flexible Partnerschaft, weil du vorhin auch angesprochen hattest, dass sozusagen diese Bündnispartnerschaft, einer wird angegriffen, dann gilt das allen. Da kann man sich ja jetzt neuerdings auch rausnehmen.
Ja, kann man auch tatsächlich. Ja.
Also es kann durchaus ein Staat sagen, ich bin zwar NATO-Staat, aber ich greife da nicht ein.
Ja, genau, das erlebt man ja auch.
Ne, das ist das musste man als Option auch offen halten. Das macht aber allerdings aus der NATO, finde ich, ein Militärbasar.
Ja, total. Das haben wir ja im Kosovo absolut so sehen können.
Genau, das ist so eine Art Basar. Du kannst jetzt teilnehmen, wenn du Krieg haben willst, ne, wenn du deine Rüstungsindustrie pushen willst, kannst du mitmachen. Oder nicht, und dann lässt es sein oder greifst ein, und das macht jeden Krieg im Grunde. Jeder Krieg ist erstmal grundsätzlich Mist, aber das macht solche Kriege, finde ich, noch viel hybrider, also ne, politisch hybrider sozusagen, weil da kannst du dann so flexibel einsteigen und dann kannst du wieder aussteigen, und das ist irgendwie, hat das mit Bündnis auch nicht mehr zu tun. Da geht's, glaube ich, auch um Märkte, um heiß umkämpfte Rüstungsmärkte. Das ist natürlich bei den Russen nicht anders und auch nicht in deren Anrainersituation.
Genau.
Das würde ich da nicht, hinterfrage ich da auch nicht, ne? Also das ist ja immer das gleiche Prinzip.
Ja,
also das wäre meine Kritik an der NATO, wobei ich natürlich wiederum aus diesen strategischen Erwägungen heraus ja auch wiederum verstehen kann, dass eine Armee so handeln muss. Natürlich müssen sie flexibel sein und natürlich müssen sie den Gegner sozusagen im Auge behalten, wenn nicht sogar in Schach. Ne? Und das ist halt das Problem, was ich bei Kriegsführung generell sehe.
Ja, also klar, Kriegsführung generell, aber ich finde, Kriegsführung generell wäre jetzt auch nochmal einen eigenen Podcast wert, meiner Meinung nach.
Ja, 10.
Ja, oder 10. Ja, tatsächlich. Ne? Das ist ja nochmal was ganz anderes. Ja. Also so umfangreich können wir hier das gar nicht in dieser Folge zumindest nicht behandeln, wie es da nötig wäre. Trotzdem bleibt ja, oder denke ich, dass Europa schon insgesamt vor der Frage einer Entscheidung steht, was Sicherheitspolitik angeht. Ja.
Ja.
Und da sieht man aktuell blankes Chaos, so gefühlt für mich als Bürgerin. Ne?
Ja.
Und man sieht eben auch innerhalb der europäischen Gemeinschaft sehr große Unterschiede in der Haltung zu bestimmten Fragen, die eigentlich gemeinsam gelöst werden müssten. Das geschieht aber nicht, ja. Und das blockiert viel und eigentlich geht dadurch in keine Richtung irgendwas weiter. So empfinde ich das ganz oft, ja. Also zum Beispiel gerade auch dieses Einstimmigkeitsding in der EU ist das ja auf jeden Fall auch nach wie vor so. Ich weiß nicht, also gerade jetzt erleben wir das ja ganz viel im Zusammenhang mit Ungarn und Orbán, der ständig alle Entscheidungen der EU blockiert, ja, und immer pausenlos mit Geld bestochen wird und am Ende dann doch irgendwie einwilligt und so weiter und so fort.
Naja, er hat das politische Recht, ne, in der passiven.
Na klar. Na klar.
Politik kannst du halten, hast du ja das Recht, kannst du ja machen.
Und das wird ja auch insgesamt viel kritisiert, dass es vielleicht zu viele Staaten mittlerweile sind, die da mitmischen. Ne?
Ja, ja.
Und
ja, auf jeden
dieses
Fall.
Einstimmigkeitsgesetz oder ne, diese, das muss oder wird ja auch immer wieder jetzt kritisch hinterfragt, ja, ob das zukünftig so bleiben kann. Weil natürlich immer einer von so vielen Staaten da andere Meinung haben kann.
Ja, das haben wir im Weltsicherheitsrat schon seit, ich weiß nicht, wie viel gefühlt dran.
Das ist ja aber noch viel größer, der Weltsicherheitsrat.
Ein Veto und das Ding ist vorbei, ne? Kannst du machen, was du willst. Da kannst du eine Resolution nach der anderen raushauen, wenn ein Veto kommt, ist erstmal vorbei.
Da erleben wir halt genau diese Schwächung. Diese Schwächung, die wir in Europa erleben, erleben wir im Weltsicherheitsrat ja auch, ne?
Wobei das eigentlich ein sehr vernünftiges Prinzip ist, weil es nämlich dem Konsentprinzip folgt, ne? Konsent zu sagen, ich, wenn einer das nicht will, ne, dann wird es nicht passieren, so, ne? Das ist eigentlich ein vernünftiges Konzept.
Ja, aber wenn dann eben wenn es dazu kommt, dass gar nichts mehr passieren kann und quasi jede Art von Weiterentwicklung wenn 29 Staaten nichts tun können, weil der 30. sagt, ach nö, dann ist es halt, wie soll es denn weitergehen? Also das erleben wir ja auch. Ne?
Na, es gibt, glaube ich, aus den 60er Jahren Untersuchungen mit diesen sogenannten, ich glaube, die hießen Key-Account-Gruppen oder so, ne, wo die Psychologen gesagt haben, wir stopfen mal 10 Leute zusammen in ein Gewächshaus und gucken mal, wie lange die überleben. Also überleben schon, ne, sowieso grundsätzlich, aber wie lange überleben die sozial sozusagen, ne? Und erstaunlicherweise, je größer die Gruppen werden, umso dysfunktionaler werden die auch. Also damit muss man ja auch rechnen. Also ne, ja. Wenn du mit 11 Leuten Fußball spielst, sprich 22, dann hast du noch eine einigermaßen überschaubare Größe. Aber wenn du jetzt 40 Leute aufs Fußballfeld stellst, dann wird es schon eng. Ne? Und so geht das immer weiter. Also das ist ja in jeder sozialen Einheit, nenne ich das mal, jeder sozialen Einheitsgrößenordnung, immer das gleiche Prinzip, weil ja dann eine Rollenüberlastung stattfindet. Ne? Also wenn du, sagen wir mal, in so einem Konstrukt wie Europa, wenn du da die anfangs 20 Staaten nimmst, die da drin rumoperiert haben, dann hatten die ja jeder noch eine Rolle, also eine Zuweisung. Und heute wird schon mit 10 Stellvertreterprinzipien gearbeitet und da ist der noch Vizepräsident und der kann noch und so. Na, jeder will eine Rolle haben, jeder will einen Posten, ein Amt, eine Macht ausüben. Und das ist das, was wir gerade live erleben. Das ist das, was uns in jeder Zahnarztpraxis im Wartezimmer passiert, wenn mehr als 30 Leute da sitzen. Also das.
Da will jeder einen Posten, eine Rolle und eine Macht.
Naja, das nicht. Aber du, ne, das merkst du ja in den Gesprächen. Ich beobachte es manchmal sehr genau in solchen Wartezimmern. Da hat man Zeit, ne, dann sitzt man da und dann guckt man sich an, wer übernimmt jetzt hier welche Funktion gleich. Ne? Und da kannst du sozusagen deine Spieltheorie aufbauen und sagen, der wird gleich sich aufregen über die Öffnungszeiten und der wird das machen, dies machen und jenes machen. Und dann entstehen halt schnell Meutereien. Ne? So, das nennen wir jetzt Meuterei auf der einen Seite. Andererseits heißt es eben Veto, ne? Der Orbán hat halt das Recht, die EU zu erpressen. Es wird ihm gegeben.
Der Punkt, ja natürlich. Ne? Der Punkt, oder für mich stellt sich da eben immer die Frage, so, wir haben im Vergleich zu in den 80er Jahren, ne, wo ich groß geworden bin, haben wir einfach jetzt die Situation, dass Europa aus viel, oder die Europäische Union aus x-mal mehr Staaten besteht. Und ich meine, Orbán kommt ja eben auch aus einem ehemaligen Ostblock-Staat. So. Und das, was die EU aber oder was dieser europäische Gedanke im Ursprung ja war, ging es um Demokratie, ja? Und Demokratie wird angegriffen von außen und von innen, ja? Das ist das, was passiert. Also die demokratischen Staaten sind ja inzwischen auf der Welt eine absolute kleine radikale Minderheit, ja? Und um das erhalten zu können, denke ich, müsste eine große Einigung bestehen. Und wenn aber innerhalb dieses Konstruktes Antidemokraten dazwischen rumfuhrwerken, sag ich mal, ne, wie Orbán, dann wird das eben eng. Und ich meine, es gibt nicht wenig Leute, die sagen, die EU ist zu groß. Wir haben da inzwischen Länder drin, die einfach nicht kompatibel genug sind, ja. Und die ursprüngliche Idee war ja, die alle reinzuholen, um sie
zu demokratisieren.
Zu demokratisieren, natürlich, ne? Ja, im Grunde war das so.
Ich glaube, ja, ich glaube aber eins aus meiner philosophischen Perspektive.
Ein Witz, ne? Ja.
Würde ich schon sagen, das fing schon an, als man versucht hat zu sagen, die Demokratie aus Griechenland einfach so zu transportieren. Ich glaube, die Griechen sind echt chillige Teilnehmer so. Und ich meine, wenn du mit Wein und mit Weintrauben und, ne, und das sind diese Roben, diese weißen Dinge.
Und Harfenklängen. Und dann,
Harfenklänge und dann diese schön, also das Wetter, ne.
Olivenzweig.
Schön.
Meine Güte, jetzt haben wir aber gleich alle Klischees
das
noch.
So, aber ja, so ist sie aber entstanden.
Ja, so ist sie entstanden.
Ja, so ist sie entstanden und so ist sie auch gedacht worden. Ja. Ich würde das unter dem Begriff Eudaimonia, also das schöne Leben, würde ich sozusagen Demokratie schon auch dort einordnen, wo andere sagen, also ja, das Leben ist kein Ponyhof. Und dann sage ich, doch ja, wäre schön, aber ey, in Deutschland, Demokratie, bei dem Wetter, also echt.
Also würdest du sagen, aber Ingo, würdest du dann sagen, dass die Idee von Europa, ne, dass diese Idee eine Idee ist, zu schön, um wahr zu sein?
Das trifft's gut, ja. Ich finde, das ist eine Idee, die zu schön ist, um wahr zu sein. Und der Begriff Demokratie ist ja auch geschliffen worden in den letzten Jahrzehnten, weil er auch immer mehr sozusagen in die Konjunktur gekommen ist. Ja. Es ist halt immer wieder überall, es muss immer alles demokratisch und das wird demokratisch und so. Und dann macht man sich auch viel vor. Du hast ja eine Menge Kulissenschieberei und Potemkinsche Dörfer alleine in diesen Wirtschaftsdiskussionen.
Ja.
Also, was da nicht alles erzählt wird, was alles demokratisch ist neuerdings. Also Amazon ist demokratisch, DHL ist demokratisch, sind alle demokratisch. Die sind überhaupt nicht demokratisch, nur weil sie eine Gewerkschaft haben. Am Ende entscheidet Business, Kapital,
total.
Chef. Ja. Total maximale Strukturauslastung, ne, und nichts mit Demokratie. So. Also ja, ne, die sitzen alle irgendwie mal im Pausenraum und dann machen sie ein bisschen, sprechen sie über was und dann machen sie eine Betriebsratsversammlung und dann beschließen sie was und dann ändert es der Chef wieder und dann hast du ja Tarifausschlussklauseln und was nicht alles. Also es gibt, also diese Demokratiegeschichte halte ich tatsächlich für ein und ich sage nicht, dass mir das gefällt und ich habe auch keine Alternative. Ich halte die Demokratiegeschichte inzwischen für ein völlig totgerittenes Pferd. So. Das tut mir leid, ne, weil ich jetzt auch nicht aufspringen kann und sagen kann, ich habe folgende Idee, ja. Das ist sowieso ein signifikantes Problem, was wir in dieser Jetztzeit auch haben, dass man immer gleich die Alternative wissen muss, sonst darf man nicht kritisieren. Halte ich für völlig falsch. Kritik muss gestattet sein, ohne dass ich weiß, was ich dann dagegen tun würde. Also ich kann ja auch einen Zustand kritisieren, der mir nicht gefällt, der aber auch nicht lösbar erscheint, oder wie es mit Mark Twain gesagt, es gibt eine Menge komplexe Probleme, es gibt eine Menge einfache Lösungen für komplexe Probleme und die sind immer falsch. Die einfache Lösung. Und ich kann das nicht durchdenken, weil in mir dieser Prozess des Wachsens einer Demokratie nicht vorhanden ist. Der ist schlicht in meinem Kopf nicht da. Und auch nicht in meiner Lebenserfahrung. Ich kann das auf meine Rollenspezifik, wenn man jetzt Dahndorf nehme, beziehen. Aber ich kann das nicht auf Staatssysteme übertragen.
Ja, das kann ich auch nur unterstreichen. Also ich erlebe das.
Also ich halte es.
Ja. Ja, selbst ich als Wessi-Kind kann das unterstreichen, will ich sagen. Ne? Mhm. Also ich erlebe mein ganzes Leben lang als ein einziges Ringen darum, ne, so. Und nicht als eine gottgegebene, wundervolle Geschichte, die wir alle haben, sondern man muss es auf allen Schauplätzen und Kriegsschauplätzen verteidigen, so ungefähr die ganze Zeit.
Ja, ne? Ja. Aber die Frage ist, was verteidigen wir da? Ist es das goldene Kalb oder gibt es nicht auch eine neue, gäbe es nicht auch mal in spekulativen Bereichen eine neue Gesellschaftsordnung?
Das kann man fragen, natürlich.
Die, sagen wir mal, zwischen Ökologie und naja, so Uruguay-mäßig, ne? Ich hau mich halt auf eine Matte und lass die Welt mal eine Welt sein. Also ein bisschen mehr chilliger, so wie es die Griechen auch hatten, täte uns ganz gut, vielleicht. Ne? Wir sind so unchillig, wir sind auch so eine Leistungsgesellschaft.
Ja.
Europa besteht auch aus so einem Leistungsdruck auf der einen
natürlich,
Seite.
Total.
Ne, auf einem
total.
Außendruck von der anderen Seite, auf der einen Seite die amerikanischen Märkte.
Aber das ist ja China. Das ist ja nicht ein Demokratieproblem, sondern das ist ja ein Kapitalismusproblem. Ja?
Ja, also da habe ich eine ganz klare Meinung. Also solange Kapitalismus und Demokratie zusammen in einem Raum sind, wird der Kapitalismus Demokratie immer schleifen.
Genau.
Der hat keine, die hat gar keine Chance gegen den Kapitalismus. Genau. Das ist, weil eine Demokratie ja gar, überhaupt keinen ökonomischen Gewinn. Es wird eine andere anders sehen. Ich kenne genügend Leute in meiner Bubble, würde man sagen. Vor allen Dingen in den sozialen Netzwerken, die das jetzt völlig anders sehen würden. Aber ich bin der Meinung, dass der Kapitalismus ja die größte Bremse der Demokratie ist.
Also. Gut. Also dann.
Da passt die Wirtschaftsform auch nicht irgendwie, ne? Da wäre mehr so Allmende angesagt.
Ja.
Aus meiner Sicht.
Aber, also kann man sagen, würdest du denken, Europa kann an seinen Krisen wachsen oder wird es zerbrechen? Ja, das ist die Frage. Wird es zerbrechen?
Also ein guter Freund von mir, der ist Biologe und der hat mal gesagt, an großen Krisen wächst gar nichts. Große Krisen sind einfach nur, ich darf das gar nicht sagen, ne? Große Krisen sind einfach nur Scheiße. Also große Krisen, da wächst nicht dran, das sind keine Herausforderungen. Das sehe ich mittlerweile auch aus meiner Lebenserfahrung so. Eine große Krise ist einfach Mist.
Ja.
Das ist, da hängst du einfach durch und dann geht nichts mehr klar. So ist es ja im Großen auch, ne? So, dann könntest du mit einem Antizyklus reagieren, hast du ja in der Finanzpolitik sehr häufig, ne, zyklisch-antizyklische Verhalten. Aber was willst du da in der Politik machen? Und das würde ja bedeuten, wir führen Totalitarismus kurzzeitig ein, um mal den Leuten begreiflich zu machen, euch fehlt jetzt gleich die Demokratie, ne? Jetzt habt ihr hier mal ein bisschen Schmerz, so.
Andererseits, aber andererseits habe ich gerade gestern, gab es im bayerischen Fernsehen, ne, in diesem BR,
wie sagt man da eigentlich, die Staatsmedien?
Die Staatsmedien von Bayern. Da gab es gestern im Zusammenhang mit den, also da wurden Europakandidaten aufeinander losgelassen. Und unter anderem war da der Kandidat der Grünen, der bayerischen Grünen. Hm. Warte mal, ich guck mal, wie der heißt. Der war da und hat gegen Herrn Aiwanger, Ludwig Hartmann heißt der, glaube ich. Die haben da irgendwie, ne, miteinander diskutiert, der Aiwanger, und der Hartmann. Und
wie du es immer wieder sagst, der Aiwanger.
Ja, Hubert. Boah. Auf jeden Fall hat der Grünkandidat dann irgendwas, ging es um Klimawandelfragen, ne? Mhm. Und dann ging es um das Tempolimit, das es überall in Europa gibt, nur nicht bei uns. Und das hat dann der Grünkandidat in den Raum geworfen, hat gesagt, ja, wieso? Also hier, ganz Europa hat ein Tempolimit, nur wir nicht. Und daraufhin hat der Kandidat der Freien Wähler, Hubert Aiwanger, gesagt, und wird's dort nicht wärmer? Ja? Also da will ich irgendwie sagen, ich finde, da stößt so mein Verständnis und meine Liebe zur Demokratie an echte Grenzen, ja,
weil der sowas sagt.
Ja, weil ich so.
Aber das ist doch der demokratische Beleg.
Das ist der Beleg, aber es ist gleichzeitig auch der Untergang, sozusagen, ja.
Okay.
Für meinen Geschmack, ja. Ich höre das und denke mir so, wie ist es, also der wird ja genauso, wie du es gerade gesagt hast, wird der, dieser Ausspruch gefeiert, ne, auf Twitter.
Ja.
Aber ich empfinde es so als die totale, das ist irgendwie das Ende für mich, so gefühlt, ne? Weil ich so denke, meine Fresse, ne? Also wenn das jetzt deine Antwort ist auf eine so große und wichtige Frage, hast du nichts anderes zu sagen, als wird's dort nicht wärmer, wo es ein Tempolimit gibt, dann finde ich das halt total erbärmlich.
Ja, die müssen am rechten Rand fischen, was würdest du denn machen?
Also, ja, ich würde nicht am rechten Rand fischen, deswegen bin ich ja auch nicht bei Herrn Aiwanger in seiner Partei, oder?
Sorry, aber guck bitte, die Grünen, SPD, wir hatten das.
Jeder fischt natürlich in seiner Bubble, das ist ja klar. Ja?
Nicht nur in seiner Bubble, eben da immer weit rechts jetzt fischen, ist halt drin. Geht halt gut, weil das ist die Ware, da kommt die Stimme her und da muss ich was machen, dass ich da hinkomme. Und der Aiwanger, der hat es ja nun nicht schwer, nach rechts zu kippen, also das ist ja gar kein Problem.
Der ist da ja schon.
Ja, der holt sich, ich meine ja damit, der hat ja kein Problem, nach rechts zu kippen, weil der holt sich das ja mit der vollen Hand, das ist ja wie Heidelbeeren ernten.
Ja, aber es ist dann gleichzeitig irgendwie so nieder, also ich meine, es ist ja gut, aber andererseits auch niederschmetternd, wie dämlich das eben ist, ja? Wie kann man so eine Antwort?
Ja, wir sagen dazu, das ist dämlich, weil wir uns eben zu einer intellektuellen Blase zählen, die der Meinung ist, dass wir, und das ist ja auch richtig, der Wissenschaft zu glauben, das ist ja der einzige Vorteil, dass man der Wissenschaft eben nicht glauben muss, weil alles nachvollziehbar ist, ja. Aber das sehen die anderen anders. Und jetzt erklär mal jemanden, das ist ja genau das Problem, sich mit Wissenschaft und Methodik, vor allen Dingen mit Methodik, nicht auseinandersetzt. Der kommt gar nicht an den Punkt.
Nee.
Das genau. ist ja so, als ob du zu jemandem sagen wirst, spring doch mal hoch aufs Dachgeschoss, brauchst nicht über die Treppe kommen. Also das, die Treppe ist die Mühe und die Mühe ist die Methodik in solchen Fragen. Und der Aiwanger weiß ja genau, wen er da abholt.
Ja, klar.
Das ist ja nicht, der macht das ja nicht aus Versehen oder weil er gerade lustig ist, sondern der hat da ein sehr klares strategisches Konzept, so ein strategisches Konzept. Der haut das Ding raus. Ob die das am Ende so machen würden, ist eine andere Frage. Ob der das technisch dann so machen würde, was die Konservativen und die Rechten jetzt überall behaupten, die wären auch an wirtschaftlichen Prozessen.
Natürlich, und wären sie ja auch.
Dort gezwungen. Die können sich da gar nicht so rausreden. Also von wegen, wenn wir an die Macht kommen, dann ändert sich hier das gesamte Gefüge. Nein, das wird nicht passieren, sehr wahrscheinlich, weil die umliegenden, die peripheren Bedingungen gar nicht gegeben sind, ne? So ein umfeldspezifisch praktisch.
Ja, und man erlebt ja auch da zum Beispiel einen großen Angriff der Rechten auf die Europäische Union. Ja? Und gleichzeitig erlebe ich aber auch die Europäische Union als sowas von, die macht sich auch dermaßen angreifbar, ne? Die
voll lasch, total lasch.
Ja, aber und dann aber auch so Zeug, ne? Also zum Beispiel die Europäische Staatsanwaltschaft ermittelt jetzt gegen Ursula von der Leyen, ja? Wo es um Korruption und Einmischung in öffentliche Ämter und Interessenskonflikte bei diesem Impfstoffdeals und weiß ich nicht, was all geht.
Ach, das Ding.
Wo man einfach euch denkt, man. Nee, Leute, ne? Also das.
Aber wenn sozusagen aus der Bubble Nummer zwei, sagen wir mal die Grünen, bitte nicht, das ist kein Bashing. Es sind Fakten und es sind Tatsachen, ne? Also als Baerbock letztes Jahr in dieser Flüchtlingsfrage, ne? Also in dieser Migrantenfrage, genau diesen Scholz'schen Effekt vertreten hat, der gesagt hat, wir brauchen hier Arbeitskräfte, um unsere Zukunft zu finanzieren und damit wir auch reich bleiben können. So nach dem Motto, holt die Sklaven her, muss ich so sagen. Für mich hat das keinen anderen Tenor gehabt. Und Baerbock kurz darauf, nachdem Scholz das Ding ausgepackt hat, sich also die Grünen sozusagen der Stimme enthält, bisweilen sogar mit Ja stimmt, auf die Beschlussvorlage hin, Arbeitskräfte nach Europa zu holen, die arbeitsfähig sind. Was zwangsläufig mit Ausbildung und so weiter, ne? Die müssen schon eine Grundausbildung haben, so, ne? So, jetzt haben wir diese Zwangsläufigkeit, dass da Mütter, wenn jetzt, wir reden mal über zum Beispiel Afghanistan und diese Gebiete, ja, Nahe Osten und so, dass die Afrika geht genauso, dass die Mütter mit Kindern nicht unterfallen. Sprich, die landen in Moria, sprich Griechenland, Italien und so weiter. Da landen Mütter mit Kindern, währenddessen die Arbeitskräfte, sprich also Männer, patriarchales System, feministische Außenministerin, ich will es nur mal gesagt haben, sich da ganz anders sagen positioniert, als eigentlich von ihr zu erwarten gewesen wäre, wenn diese Leute, die einzigen, und ich nenne sie einfach mal auch die letzte Bastion, ne, von, sagen wir, profeministischen, prodemokratischen, prohumanistischen Einstellungen, wenn die versagen an dieser Linie, das ist Demarkationslinie Nummer eins.
Ja, klar. Total.
Wenn ich dort aufgebe an der Stelle und wenn ich dort mich zurückziehe, beziehungsweise Gegenstimmen also auch noch Pro-Stimmen organisiere oder mich zurückhalte, dann gebe ich das auf. Das ist nichts anderes, ist da passiert. Sie hat eine starke Position, mit der sie auch begonnen hat. Ich bin die feministische Außenministerin, herzlich willkommen. Die ist komplett annulliert worden durch diese Situation letztes Jahr im Europäischen Parlament, als es um die Frage der Zuwanderung für Flüchtlingsbegrenzung. Und das Zweite, was passiert ist, was eben auch Al-Wazir unterstützt hat, der gesagt hat, ja, wir können nicht mehr so viele Flüchtlinge rein. Ich bin jetzt bei der Flüchtlingsfrage, weil wir jetzt schon 1:06 reden.
Ja.
Und die Flüchtlingsfrage noch nicht das Thema war. Was der Al-Wazir letztes Jahr gesagt hat, war ja auch nicht ohne, ne? Die Turnhallen müssen leerer werden. Und Habeck haut hinterher und sagt, ja klar, müssen wir die Zuwanderung begrenzen, überhaupt kein Problem, ne? Das ist falsch. Kontingentflüchtlinge. Alles, was da gerade läuft, läuft tatsächlich nicht vor dem Hintergrund einer weltweiten ökologischen Krisenannahme.
Absolut.
Wenn ich eine weltweite ökologische Krise annehme, dann muss ich auch davon ausgehen, dass es eben verdammte Axt nochmal in Afrika heißer wird. Und dass die Leute dort weg müssen. Sie können
ja, aber doch nicht zu uns, Ingo, doch nicht zu uns. Ne?
Genau.
Und das ist eben auch das, was wir aktuell erleben, ist auch so ein Verrat an Werten.
Ja.
Ne?
Genau.
So, und das ist quasi fast überall zu finden in Europa und auch parteiübergreifend. Ja. Also das sind ganz wenige. Die Partei oder so kann man dann vielleicht dann noch rausnehmen, aber so im Großen und Ganzen ist das so. Ne?
Und das muss ich auch nochmal sagen, weil wir das in dem Realitäten-Podcast-Crossover Schrödingers Katze-Resonanzen auch schon als Thema hatten. Orientiere ich meine Kritik sozusagen an rechts? Wie notwendig und sinnvoll ist das? Ne? Also wenn ich sage, die AfD und die CDU, konservative Union und so weiter, orientiere ich meine Kritik daran oder gucke ich, und das eben nicht nur auf der bundespolitischen, kommunalen, regionalen Länderebene und so weiter, auch auf der europäischen Ebene, mal danach zu gucken, was machen denn eigentlich die diese Werte verteidigen müssten, die genau mit diesem Anspruch in diese Parlamente geraten sind.
Ja, natürlich.
Also das ist doch das, was ich mich hier seit Jahren frage, ist, was machen die? Ich habe die Grünen gewählt, kann ich hier offen sagen.
Was?
Mache ich nicht wieder. Nein, habe ich gewählt. Nicht nein. Also natürlich habe ich immer ein Problem mit elitaristischen Parteikonstruktionen. Und die Grünen gehörten für mich immer schon auch zum Elitaristischen, auch mit Fischers, ob der nun nett war oder freundlich war. Am Ende hat er das im Kosovo mit zu verantworten gehabt. Das ist eine andere Frage. Und ich habe mich überwunden und habe sie aus verschiedenen Gründen gewählt und ich kriege eine vor den Kopf. Das war's.
Ja, das sagt ja der Karol.
In vielerlei Hinsicht.
Ja, sagt er, so sieht das der Karol ja auch ganz stark. So, ne?
Ja, ich bin enttäuscht, nicht wahr?
Genau, also ich glaube, das geht ja auch vielen so. Andererseits denke ich eben immer im Vergleich, also, ne, das ist natürlich einfach so im Vergleich zu allem anderen, was da rumkreucht und fleucht und sich aufstellen lässt. Ich neige dazu, immer das geringste Übel zu wählen, ja?
Welches ist das jetzt gerade?
Ja, das wechselt, ne? Im Laufe meines Lebens hat das immer mal gewechselt. So. Ja, ja. Aber ich frage mich eben auch, wen man stattdessen aktuell wählen kann. Aber das ist auch wieder eine andere.
Deutsche Biertrinken.
Ja. So. Und ich meine, ich glaube, wir beide haben natürlich auch, würde ich schätzen, da sind wir jetzt auch gar nicht zugekommen zur Ukraine, da wahrscheinlich auch unten eine unterschiedliche Haltung zu, könnte ich mir vorstellen.
Naja, nee, würde ich jetzt nicht sagen, aber wir haben das mal angeschnitten in einem der Podcasts, ne, glaube ich, aber das ist nicht, ich würde mich da gar nicht als diametral betrachten, also das würde ich nicht sagen. Das glaube ich
nicht. Doch, ich glaube schon.
Ja, glaubst du?
Ich glaube schon. Da können wir aber, das führt natürlich.
Wieder im Glaubensbereich, wir sollten Religion auf.
Führt natürlich auch heute viel zu weit. Das können wir jetzt nicht auch noch öffnen, weil wir ja schon wirklich sehr viel Zeit überfällig sind. Ne?
Aber ich wollte noch mal was sagen, kurz zum Thema politische Konstellation in Europa und die Wirkung auf den Citoyen, also auf den Bürger praktisch, der ja im Sinne dieser französischen und so weiter, ne, der freie Bürger.
Ja.
Die Politik wurde, in den 90er Jahren gab es diesen Begriff der Politikverdrossenheit.
Ich weiß ja, nicht, total, na klar.
Politikverdrossenheit. Ja. Und das ist das, was ich gerade sehe, was wieder einsetzt. Und zwar in einer derart rasanten Geschwindigkeit, wie schnell die Leute Politik auch verdrossen sind.
Aber
und ich muss auch ehrlich sagen, selbst wenn ich diese Differenzierungsblick darauf habe, und du ja auch, ne, wenn du sagst, man wählt das geringste Übel, ja, wo sind wir denn angekommen, sind das geringste Übel.
Aber das habe ich immer schon gedacht. Das habe ich echt immer schon gedacht.
Ja, aber es ist so eine ex-negative Position.
Nee, aber du findest ja, also ich weiß nicht, ich glaube, das geht fast jedem Bürger, so würde ich sagen, egal wo er sich verortet, du findest ja nie die Partei, die 100% deiner Meinung abbildet. Das gibt es nicht.
Absolut. Ne?
Das ist nicht machbar. So. Und wenn, sagen wir mal, mir ist immer noch lieber eine Europäische Union, die einen mit schlechten Green Deal propagiert, als eine, die das nicht tut oder so. Ja? Und
ja, da bin ich schon weiter, ne? Also nicht weiter bin ich auch nicht. Ich bin vielleicht nur über diesen Rand schon hinausgeschnippt. Mit meiner Anti-Hierarchie-Einstellung ist mir das schon mittlerweile völlig Wumpe. Ehrlich. Ich sehe gar keine Partei mehr, die das geringste Übel ist. Wenn ich drauf gucke auf den Salat, auf den Parteiensalat, sehe ich eigentlich nur noch Parteien, wo ich mir das nicht mehr schönreden kann. Gar nichts. Weil immer ein Aspekt mindestens verletzt wird. Und das ist bei mir, also kann ich für mich nur sprechen, es ist der Humanismus.
Ja.
Jede Partei verletzt den Humanismus. Und zwar in einer derart technokratisch strukturellen Art und Weise, dass ich das gar nicht mehr unterstützen kann. Also ich könnte wahrscheinlich noch die Tierschützerpartei wählen. also mache ich nicht, aber ne, aber ich weiß gar nicht mehr, ich weiß nicht mehr, wen ich da wähle.
Ich meine, das Gute an der Europawahl ist, da gibt's ja keine 5%-Hürde. Ne? So kommt es ja auch zustande, dass dann plötzlich Martin Sonneborn für die Partei da sitzt und so weiter und so fort. Oder ne, Nico Semsrott oder wer. Und das ist vielleicht so ein bisschen die Hoffnung oder die Rettung, dass natürlich solche Leute zumindest aufklärerisch da wirken. Ne? Und Sachen außen tragen und transparent machen, die normalerweise uns verborgen bleiben würden. So, ne?
Ja, ja.
Deswegen, Fall. Und da es diese 5%-Hürde nicht gibt, also für alle die, die sich in dem allgemeinen großen Parteienspektrum ansonsten nicht wiederfinden, bleiben ja diese Optionen, die Tierschutzpartei oder was auch immer, ja, zu wählen.
Aber was ändert sich, wenn sozusagen die, wenn Sonneborn aufklärt? Was ist Aufklärung? Aufklärung hat bis zu einem gewissen Punkt aus meiner Sicht immer einen Zweck, nämlich Veränderung. Ich kläre auf und dann kommt Veränderung. So. Und wenn aber nur Aufklärung passiert, und das passiert seit vielen Jahren, ich würde jetzt Sonneborn schon auch den Orden an die Brust hängen, auch wenn ich ihn nicht mehr mag, irgendwie. Und Semsrott auch. Aber das reicht ja nicht.
Ja, aber das kann man ja, so kann man ja immer argumentieren, Ingo.
Ja, gut, das stimmt. Na, man kann, das ist ja negativ.
Ja, dann kann man direkt alles einpacken, so ungefähr. Mhm. Das ist ja Quatsch irgendwie. Also dann brauchen wir auch diesen Podcast nicht zu machen und gar nichts, weil was soll das
bringen? Reicht nicht.
Oh ja, genau, erreicht immer nicht. Ne? Das ist ja Quatsch irgendwie. Also da muss man ja irgendwie sagen.
Das Selbstwertproblem der Podcast.
Die Krise des Podcasts. Ja, ich denke halt immer, also es ist mir zum Beispiel total klar, und auch bei der Partei, der Partei, würde ich nicht mit allem d'accord sein, ja. Aber es gibt eben eine bestimmte, sag ich mal, Sorte Mäuse, die ist mir da einfach lieber als eine andere Sorte Mäuse, so, ne. Und gerade Europa angeht, durch diesen nicht vorhandene 5%-Hürde, ist es halt irgendwie, fühlt sich jetzt auch nochmal anders an, als ob ich hier bei der Bundestagswahl die Tierschutzpartei wähle oder sowas, ja. Das ist einfach was anderes. Und
da wird sich zeigen, ob es dort Konstellationen geben kann und geben wird, die sozusagen die großen, immer noch existierenden Volksparteien, die ja Europa flächendeckend existieren, Rechtskonservative, auch Linkskonservative übrigens, ob die sozusagen imstande sind, diese Mehrheiten zu durchbrechen.
Ja, das weiß ich nicht. Es sind zumindest Leute, die die Finger in Wunden legen, ne? Und das möchte ich. Ich möchte, dass die da sind. So, ne? Und noch dazu ist es ja auch so, dass in so größeren Abstimmungen, jetzt zum Beispiel gerade Herr Sonneborn und so, die haben ja dann mit den Grünen mitgestimmt oder mit den Linken oder was ja Geier irgendwie was, ne? Das ist ja trotzdem eine linksprogressive Stimme im Europaparlament, so, ne?
Ja.
Und da zählt eben auch leider jede Einzelne, muss man ja leider wirklich so sagen, weil insgesamt natürlich Europa sich zu was Rechtskonservativem entwickeln wird. Und
wanderst du dann aus?
Wohin denn, Ingo?
Achso, weiß ich nicht, Indien, China.
Ja, weiß ich nicht, ist also Indien finde ich jetzt auch nicht, also ich weiß nicht, es gibt ja irgendwie, ich würde, aber ich weiß nicht wohin. Ich weiß nicht mehr, denn es gibt einfach keinen Ausweg mehr. Wir müssen es ja schon hier ein bisschen verbessern, ne?
Wir müssen.
Du und
wir,
ich. Also.
Wir machen immer diesen Crossover-Podcast. Karol fehlt aus, dauerhaft hier einfach.
Ja, Karol und ich denken das ja auch immer, ne? Also wir schließen ja traditionell ungefähr absolut jeden einzelnen Podcast mit dem großen Solidaritätsaufruf, ne?
Ja, was machen
wir? Diesmal sagen wir, geht wählen, was diese EU-Wahl angeht, ne? Geht wählen und auch da zählt eben jede einzelne Stimme.
Ja, machen die Rechten, die gehen auf jeden Fall.
Eben, die gehen alle. Ja, aber das ist genau der Punkt. Und ich glaube, was du vorhin meintest mit der Politikverdrossenheit, die findet man ja vorwiegend in unserer Bubble. Ne?
Ich hatte heute ein interessantes Gespräch mit einem Politiker, Landespolitik, zum Thema Wahlen. Und ich war ja bass erstaunt, dass zum Beispiel der dritte Weg jetzt in die Kommunen einzieht.
Oh Gott. Ja, okay.
In Sachsen. Also das ist das erste Mal jetzt dieses Jahr, dass der dritte Weg mit kandidiert. Also die sind zugelassen, ne? Kannst du halt nicht ändern so. Das ist so. Und das macht mir natürlich die Augen auch glasig, weil ich an der Stelle denke, ja, okay, wenn das sozusagen schon demokratisch möglich ist, wobei ich da vieles für möglich halte, demokratisch, dann weiß ich auch nicht mehr, wie lange es noch dauert, bis ich sozusagen noch komplett aus dem Ordnungsrahmen verschwinde und du auch vielleicht, ja. Und Karol. Nicht wir drei, sondern viele Menschen, die einfach komplett aus dem Rahmen gebügelt werden, weil der Tellerrand ist dann eben näher an der Mitte, ne? Ist halt ein kleiner Teller.
Ja.
Und dann stellt sich die Frage, wie weiter, ja? Auswandern, gute Idee, hatte ich auch schon mehrfach im Kopf,
mehrfach,
ne?
Schon.
Oder wandern generell, einfach eine Karre nehmen und
loswandern.
Quer durch Europa fahren oder so, ne? Also ich würde gerne mir auch nochmal die Aurora angucken. Im Norden, ja, also das hilft ja auch nicht weiter, so. Allerdings muss ich ehrlich sagen, wenn wir bei Politikverdrossenheit vorhin waren, ich habe das Wir-Gefühl verloren. Und manchmal ist es gut, manchmal finde ich das okay, weil ich sage, ja, ich bin ja nur ich sozusagen, maximal noch in kleinen Zellen vorhanden mit anderen Menschen, ne, Freunden und anderen Beziehungen, Verbindungen, aber ich bin nicht mehr wir. Ich sehe kein Wir. Ich sehe es
nicht.
Das
ist aber traurig, weil ich sehe zum Beispiel, obwohl ich mir ganz sicher bin, dass wir uns in ganz vielen Bereichen überhaupt nicht einig sein werden, wenn wir weiter diskutieren und tiefer einsteigen, habe ich aber trotzdem ganz starkes Wir-Gefühl mit dir.
Ja, ach so, jetzt unter uns, ja, da ist ein Wir-Gefühl da. Das wollte ich, das war gemeint mit Freundeskreis und das meine ich schon. Aber auf der zivilgesellschaftlichen Ebene eher weniger noch.
Umso stärker müssen wir da irgendwie auftrumpfen und irgendwie uns laut machen.
Du bist optimistisch.
Es bleibt einem halt nichts anderes. Nein, es bleibt einem halt nichts.
Ja, ich hätte nicht gedacht, dass ich in einem Crossover-Resonanz in Schrödingers Podcast der Teil wäre, der noch trauriger ist.
Ja, genau. Das stimmt. Weil du hattest ja tatsächlich auch mal das kritisiert, dass wir oft so trübe daherkommen, Karol und ich.
Ja. Na, trübe nicht, meine ich nicht negativ. Ich meine das eher so melancholisch.
Ja, genau.
Also, ne? Ich habe so Einsamkeit und Traurigkeit. Nee. Ich denke mir so, oh Mann, Leute. Also ich bin jetzt auch keiner von der Sorte, der sagt, wir müssen jetzt mehr Party und Party on und alles muss bunt und so. Wenn es nicht bunt ist, kannst du es auch nicht bunt machen, so ist es nun mal. Aber man muss auch immer irgendwie, ich habe da immer einen positiveren Stream, aber ich merke eben heute, gerade bei der Europa-Diskussion, könnte ich mir am Ende auch eher Lacrimosa
Lacrimosa, wie schön. Nee, also.
Ja, schön, tief.
Oh, Leute, das tut mir wirklich leid, dass ich den Ingo heute gebeten habe.
Nein, nehmt mich als den traurigen Part dahin. Ich gehe danach jonglieren, ich muss wieder fröhlich werden. Nein, du hast mich da nicht hingebracht. Du hast da eine optimistischere Position. Vielleicht habe ich tatsächlich sehr günstig Karol heute ersetzt.
Ja, wahrscheinlich ist das so.
Naja, das hat schon seine genetischen Gründe. Aber gut, okay. War ja auch gut so, weil wenn wir uns jetzt nur einig gewesen wären, da wären wir eine halbe Stunde wieder durchgeritten und hätten gesagt, Europa wird gerettet, alles ist gut, ich brauche hier nicht weitermachen.
Nein, also klar.
Im Positiven wie im Negativen ist es meistens doch so, dass es, wenn sich alle einig sind, zwei Stühle, eine Meinung.
Nein, also.
Dann ist es immer alles sehr schnell zu Ende geredet, ne?
Naja, also ich weiß nicht, bei Schrödingers Katze ist es ja noch anders, aber bei unserem Podcast Resonanzen ist es ja auch so, dass es uns darum geht, die Leute, die uns hören, zu ermutigen oder irgendwie denen zumindest das Gefühl zu geben, dass die mit ihrem schlechten Bauchgefühl über die ganzen Entwicklungen nicht alleine sind.
Machen wir bei Schrödingers Katze anders, wir wollen die Leute ermutigen, die uns nicht hören.
So. Und das klappt ganz hervorragend.
Das hat der Popper mal, glaube ich, mit einem anderen Philosophen gemacht. Der hat ihm, Popper hat eine Postkarte geschrieben und hat ein Kreuz unten hingemacht, so ein Kreuzfeld, ein Viereck, hat die hingeschickt zu dem anderen Philosophen. Ich gucke nochmal nach, wer das war und teile es euch mit und könnt ihr so einen Podcast nochmal auflösen. Und hat drunter geschrieben, wenn du diese Karte nicht bekommen hast, dann kreuze das hier an.
Sehr schön.
Paradoxien ohne Ende. Na gut, das Leben aus Widersprüchen. Wir sind bei 1:22.
So, genau, wir müssen jetzt aufhören. Und es ist ja auch schön, dass wir jetzt am Schluss nochmal ziemlich viel gelacht haben. Das ist doch gut.
Ja, finde ich auch gut. Das wird schon. Wir kriegen das schon hin mit Europa hier. Schiff Europa.
Ja, Ingo, ich danke dir für diese Folge. Es war sehr lustig und sehr schön.
Ich danke herzlich für die Einladung, dass ihr mich sozusagen hier als Ersatz für den Karol reingeholt habt. Macht Spaß mit dir, immer auf jeden Fall. Auch im letzten Podcast hatte ich schon viel Freude. Und ich hoffe, ihr schleicht mich aus eurem Programm so aus, dass ich noch an einem dritten Podcast mit euch beiden teilnehmen
Alle
kann.
Alle guten Dinge sind ja drei, bekanntlich. Ne?
Mit so einer Vollbremsung rausfliegen.
Oh. Vielleicht doch etwas. Nein. Vielleicht. Du bist immer gern gesehener Gast.
Ich würde gerne als Lamm ins Gras gleiten.
Ah, verstehe.
Danke, Jule, für deine Zeit.
Ich danke dir.
Es hat Spaß gemacht.
Dann, liebe Hörerinnen und Hörer, sehen wir und hören wir uns wieder in 2 Wochen. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
Bis dahin, ciao.